Ja, ich darf euch auch wieder alle recht herzlich begrüßen und freue mich wieder einmal hier zu sein. Ich habe gesehen, jetzt gibt es auch ein neues Bild von mir. Das wurde letzten Sonntag in Bruchköbel aufgenommen. Und das alte Bild, was hier drin hing, das haben wir hier mal aufgenommen, aber noch im anderen Raum. Das muss schon 15 Jahre her sein. Das war so kurz nach der Gründung. Aber ich habe mich gut gehalten. So, heute geht es um ein Gleichnis Jesu. Ich möchte mal so sagen, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes wäre und auch nicht der Messias, sondern nur Schriftsteller, ich glaube, dann wäre Jesus weltbekannt. Denn Jesus konnte Geschichten erzählen. Seine Geschichten, die sind erstens mal kurz, sind Kurzgeschichten, du musst dich nicht durch tausende von Seiten Romane quälen. Also ich sage quälen, ich bin kein großer Romanleser. Wenn der so tausend Seiten hat, das wird mir alles zu viel. Aber Jesu Geschichten sind kurz, die kannst du in einer Minute lesen. Dann sind die Geschichten Jesu voller Licht und Leben. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht so gerne Romane lese, weil viele Romane und Geschichten auch von großartigen Schriftstellern sind irgendwie, ich weiß nicht, sie sind dunkel und fast depressiv. Ich lese gern Thomas Mann. Jetzt habe ich eine Geschichte gelesen. Ja, dann hängt sich zum Schluss jemand auf. Und ich hatte dann schon keine Lust mehr, das weiterzulesen. Das ist ein hervorragender Schriftsteller, Thomas Mann. Aber es fehlt halt das, was bei Jesus so eine große Rolle spielt. Ich dachte mir, der verlorene Sohn hätte sich im Schweinestall auch aufhängen können. Aber dann wäre die Pointe der Geschichte weg gewesen. Denn die Geschichte endet nicht im Stall, sondern im Vaterhaus, wo der Vater ihm in die Arme schließt. Dann, was eine große Meisterschaft ist, alle Gleichnisse von Jesus handeln von Gott. Aber Jesus hat viele Gleichnisse erzählt, wo das Wort Gott kein einziges Mal drin vorkommt. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt das Wort Gott gar nicht vor, obwohl es von Anfang bis Ende um die Barmherzigkeit und Vaterliebe Gottes geht. Und was ein großes Qualitätsmerkmal der Geschichten Jesu ist, dass Kinder zuhören wollen. Das heißt, Jesus sagt ja mal, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Die Jünger wollten die wegtun. Also sagen wir mal, wenn Jesus so ein langweiliger Griesgram gewesen wäre, der mit erhobenem Zeigefinger Moralpredigten hält, dann wären ganz bestimmt die Kinder nicht zu Jesus, zumindest nicht freiwillig dahin gekommen. Und dann, die Geschichten von Jesus sind voller Überraschungen, die wir natürlich immer wieder neu entdecken müssen, weil wir, also ich, zumindest bei mir ist es so, ich kenne dich schon seit dem Kindergottesdienst und dann hat man schon so manches Merkwürdige einfach als selbstverständlich hingenommen. So wollen wir heute Morgen eine Geschichte von Jesu hören. Sie ist auch kurz. Ich kann sie jetzt gleich vorlesen. Sie steht in Lukas Kapitel 18. Auch sie ist voller Licht und Leben, zumindest für diejenigen, die umkehren. Bitte? Ja. Ach so, ich bin dauernd beim Morgen, weil ich spreche. Ich habe vorhin auch schon guten Morgen gewünscht, weil ich sonst immer morgens predige. Also das kann passieren. Es ist voller Licht und Leben. Und es ist vor allen Dingen, es sind Überraschungen darin. Drei Überraschungen, die wir uns heute Abend einmal genauer ansehen wollen. Ich lese die Geschichte vor, sie steht in Lukas Kapitel 18, Vers 10 bis 14. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Es ist eine Geschichte, die drei Merkwürdigkeiten hat. Vielleicht noch mehr, mir sind drei aufgefallen. Die erste Merkwürdigkeit ist hier, dass ein anscheinend Gerechter schuldig gesprochen wird. Jesus sagt, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt hinaus, nicht jener. Jesus sagt, er ist nicht gerechtfertigt zurück in sein Haus. Und nicht gerechtfertigt heißt schuldig. Warum? Wir müssen uns das etwas genauer ansehen. Pharisäer ist kein Beruf, sondern Pharisäer ist eine Gruppe im Judentum der damaligen Zeit. Und zwar eine Gruppe, die sich selbst so bezeichnet hat. Auf Deutsch heißt Pharisäer die Abgesonderten. Ihnen war es wichtig, dem Willen Gottes im Alltag zu tun. Das ist ganz wichtig. Es waren keine Atheisten, die Jesus hier schuldig spricht. Atheisten kommen übrigens in der Bibel so gut wie gar nicht vor. Es gibt eine Stelle, die Toren sprechen, es gibt keinen Gott. Nee, es ist kein Atheist. Es ist auch keiner von den Menschen, wie wir sie heute vielleicht in unserem Land meistens vorfinden. Nicht Atheisten, sondern Menschen, denen es einfach gleichgültig ist. Ich habe den Eindruck, die wenigsten leugnen, es gibt Gott. Die meisten sagen, ja, es könnte sein, dass es einen Schöpfer gibt. Wenn man die Schöpfung betrachtet, kommt man irgendwie darauf. Aber er spielt für mein Leben keine Rolle. Warum auch? Ich komme ja so zurecht. Für die Berufswahl, für mein Leben brauche ich keinen Gott. Darum geht es nicht. Es sind Menschen, die den Willen Gottes im Alltag tun wollen. Ja, das wäre jetzt einfach, wenn es um Menschen geht, die gar nicht hier sind, die vielleicht nicht hier sind. Es wäre einfach, sich jetzt zu entrüsten über Menschen, die irgendwo draußen sind. Ich habe vor vielen Jahren einmal einen Prediger gehört, der hat eine flammende Predigt gegen Partys und Black Metal gehalten. Ich habe mich umgeguckt und ich habe gedacht, also wer, es war so wie hier heute Abend, so das Publikum. Ich habe mir überlegt, also wer, mal ganz ehrlich, also wer von uns hier hört Black Metal und nimmt Partydrogen, also ihr seht nicht so aus und ich, ehrlich gesagt, habe auch nichts damit zu tun. Für wen hält er diese Predigt? In diesem Gleichnis geht es uns jetzt mal ein bisschen an den Kragen. Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, Pharisäer sind Evangelikale. Das gibt es manchmal, das wäre unfair. Aber ich glaube, dass Pharisäer in ihrem Judentum damals uns Evangelikalen oder evangelischen Christen oder ich nenne mich evangelischer Christ oder Pietisten oder wie man sie auch nennen will, erweckten Christen, wiedergeborenen Christen, ich sage es mal so, ähnlich sind. Nicht gleich sind, sondern ähnlich sind. Denn eigentlich, guckt euch den Pharisäer mal an. Wenn der heute Abend hier wäre, würden wir den vielleicht sogar als ein Vorbild hinstellen. Was macht er denn? Er geht in den Tempel, er sucht die Gegenwart Gottes. Doch wunderbar. Viele Menschen, die machen sich nicht auf, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Er geht in den Tempel und will Gott begegnen. Und dann betet er. Was ist daran schlecht? Es ist doch gut, wenn jemand betet. Und dann beginnt er sein Gebet sogar mit Dank. Also jetzt wird es immer besser. Ich danke dir, Gott. Steht nicht in Römer 1, dass die Sünde der Heiden ist, dass sie von Gott wussten, von Gott beschenkt sind und ihm nicht gedankt haben? Hat Gott nicht deshalb die Heiden dahin gegeben, zu tun, was nichts taugt, weil sie ihm nicht dankbar waren? Und jetzt ist hier einer, der sagt, ich danke dir, Gott. Und wir sagen ja auch, Danken schützt vor Wanken. Dann gehört er zu der Partei der Pharisäer. Ich sagte, das heißt Abgesonderte. Auch das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Steht nicht im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Also ich habe schon so manchen Christen abfallen sehen, weil er einfach in falscher Gesellschaft war. Manchmal muss man sich auch von Dingen fernhalten, die einem sonst wieder weg oder nach unten ziehen. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich sondere mich von diesen Dingen ab, die nicht gut für mein Leben oder für meine Familie sind. Dann Heiligung ist ein großes Thema, den Willen Gottes im Alltag tun. Die Pharisäer waren ganz genau, die haben den Zehnten nicht nur von ihrem Einkommen gegeben, die haben auch noch den Kümmel den Zehnten gegeben und von Minze und von allen Dingen, die sie hatten. Ich sage es mal ganz ehrlich. Also, wenn alle Christen den Zehnten geben würden, da brauchen wir gar nicht streiten, brutto oder netto, ich sage netto, dann hätten wir im Reich Gottes keine Finanzprobleme. Ich glaube sogar so weit, wenn jeder Christ nur 1% geben würde, wären alle Ausgaben gedeckt. Ich bekam neulich eine Mail von einem Christen, der in einem Glaubenswerk arbeitet, und die haben dem jetzt gekündigt, aber nicht, weil er die Arbeit schlecht gemacht hat, sondern weil das Geld nicht mehr da ist. Die Spenden sind rückläufig gewesen. Also jetzt meine ich, wäre der Pharisäer vorbildlich für uns alle. Er gibt seinen Zehnten, er betrügt nicht, er raubt niemandem etwas. Im Gegenteil, er gibt ab. Hat das nicht Jesus gesagt? Geben ist seliger als nehmen. Dann sagt er, ich begehe keinen Ehebruch, er ist seiner Frau treu. Wie viele Familien gehen kaputt durch Fremdgehen? Der Pharisäer ist auch hier ein Vorbild. Und dann muss ich ehrlich sagen, macht er etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, was in unseren Kreisen überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint. Er betet nicht nur, er fastet auch, sagt er hier. In der Bibel spielt das Fasten eine ganz große Rolle. Wenn ihr fastet und betet, mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte, oder ich frage es mal mich, wann habe ich das letzte Mal gefastet? Bei mir ist es schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann. Und ein ernstliches Gebet wird unterstützt durch Fasten, weil durch das Fasten man freier wird. Man hat auf einmal den Kopf freier, ich weiß das aus Erfahrung. Also, ich würde mal sagen, wenn der Pharisäer hier wäre, ich würde mir den als Vorbild nehmen. Es ist doch alles wunderbar. Was ist das Problem? Warum spricht Jesus ihn schuldig? Warum sagt Jesus, er ging nicht gerechtfertigt zurück in sein Haus? Ich habe einen Vers weggelassen, das ist der Vers 9, da steht die Lösung. Da sagt Jesus, er sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Das Problem von diesem Pharisäer war Hochmut, geistlicher Stolz und Verachtung anderer. Ist uns das so fremd? Ist uns der Pharisäer so unähnlich? Ich muss ehrlich sagen, mir nicht. Wie oft habe ich schon auf andere Menschen herabgesehen und auch heute noch passiert mir das. Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung manchmal etwas sensibler für dieses Thema und habe festgestellt, dass ich ganz oft auf Menschen herabsehe, die vielleicht Sachen nicht so gut können, wie ich das kann, die nicht so schnell sind, wie ich es bin, auf Schüler, die ein bisschen ja, langsam von Begriff sind, auf Menschen. Ich laufe jeden Tag durch den Frankfurter Bahnhofsviertel. Da seht ihr Menschen, ja, aber weil ich zum Zug will, ja. Da seht ihr Menschen, die sind ganz am Ende. Drogenabhängige, Alkoholiker, die liegen da rum. Und wie schnell geht es, dass man auf sie herabblickt? Ich glaube, dass viele Probleme Gott in unserem Leben zulässt, um uns vom hohen Ross herabzuholen. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Also das Merkwürdige, der Gerechte wird schuldig gesprochen, nicht weil das schlecht ist, was er macht, Zehnten geben, treu sein, fasten und beten, sondern er wird schuldig gesprochen, weil er sich über andere erhebt. Und das ist wie, Ich habe mal so verglichen, wir haben als Kinder Pilze gesammelt, hier im Spessart übrigens. Sind wir mit unseren Eltern in Spessart gefahren, haben Pilze gesammelt. Wir haben nur die Pilze genommen, die unten keine Lamellen haben, sondern diese Röhren. Und die waren sehr gut immer. Und ich weiß noch einmal, da hatten wir dann Pilzpfanne gemacht und wir haben uns alle schon drauf gefreut, auf die Pilze. Und ein Pilz war ein Bitterling. Und da war der ganze Pilzpfanne war ungenießbar. Und so kommt mir das vor hier bei diesem Pharisäer, der hat wunderschöne Sachen in seinem Leben, aber dieser geistliche Hochmut macht sein ganzes Leben ungenießbar. Und das ist wie eine Brühe, die über diesen ganzen wunderbaren Dingen drüber geschüttet wird. Das zweite Merkwürdige in der Geschichte ist, ein Schuldiger wird gerecht gesprochen. Jetzt kann man ja sagen, also ich glaube, dass die Leute sich schon über Jesus geärgert haben. Vielleicht hätten wir uns auch über Jesus geärgert, dass er so ein Vorbild da, weil der ein bisschen stolz ist, da jetzt so schuldig spricht. Und dann setzt Jesus dem Ganzen noch eins drauf und nimmt einen Menschen, den wir wahrscheinlich zutiefst verachtet hätten, aber wirklich, nämlich Zöllner. Ich habe mich mal in der Vorbereitungszeit damit beschäftigt. Zöllner ist eigentlich eine falsche Übersetzung. Man müsste eher sagen, es war ein Kopfsteuereintreiber. Die Römer haben ja diese Länder besetzt und die haben Steuer eingetrieben. Das waren Kopfsteuern. Und weil sie die Steuer nicht selbst eintreiben wollten oder auch nicht konnten, weil sie die Verhältnisse nicht so gut kannten, haben sie Einheimische verpflichtet. Die haben diese Steuern gepachtet. Das waren also Juden, dieser Zöllner, Steuereintreiber. Kein braver Zollbeamter, sondern der ging von Haus zu Haus, hat sich genau angeguckt, wie sind die Vermögensverhältnisse und hat dann festgesetzt, wie viel Kopfsteuer jedes Haus bezahlen musste. Jetzt hätte man sagen können, okay, wir bezahlen das nicht, den schmeißen wir raus. Ja, dann wäre am nächsten Tag die römische Legion oder römische Legionäre vor der Tür gestanden und die hätten sich mit Gewalt geholt und hätten auch nicht lang gefackelt. Also stellt euch mal vor, da ist jemand aus eurem eigenen Volk, das Land ist besetzt, und er guckt, was ihr habt, und nimmt mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Und wenn es ihr nicht hergibt, dann droht er mit Gewalt. Ich würde so einen Menschen zutiefst verachten und hassen, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht sind viele Familien ruiniert worden durch diese Steuereintreiber. Es ist ein Mensch, der wirklich Verbrechen begangen hat an seinem eigenen Volk. Legale Verbrechen, das gibt's. Aber mit ihm ist etwas passiert. Irgendwie, wir wissen nicht genau wodurch, muss der erkannt haben, dass in seinem Leben was zutiefst nicht stimmt. Jesus spricht ihn nicht einfach gerecht. Mit dem Zöllner ist was passiert. Es heißt hier, er stand ferne. Das heißt, er traut sich gar nicht in die Gegenwart Gottes, weil er irgendwie spürt, dass mein Leben, das ist so runtergekommen, ich kann jetzt unmöglich hier so in die unmittelbare Gegenwart Gottes im Tempel gehen. Dann heißt es, er wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel. Also ich habe mir überlegt, wenn jemand die Augen nicht mehr hochhebt, dann ist das ein Ausdruck von tiefster Scham. Der hat sich geschämt. Vielleicht kennen wir das von Sendungen, von Gerichtsverhandlungen, wenn die Angeklagten dann so in den Gerichtssaal gehen und ihr Gesicht verdecken. Sicher, dass das nicht gefilmt werden, aber auch ein Ausdruck tiefster Scham. Und dann schlug er sich an seine Brust. Das ist in der damaligen Zeit ein Zeichen für tiefste Reue und Umkehr. An die Brust schlagen. Und dann sagt er, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist nicht einfach nur so ein Spruch, dem der eingefallen ist. In dem Neuen Testament ist es so, wenn ein Vers aus einem Psalm zitiert wird, ist der ganze Psalm gemeint. Und welcher Psalm fängt an mit Gott sei mir Sünder gnädig? Das ist, den wir vorhin gehört haben, das ist der Psalm 51. Der Bußpsalm Davids, als David auch in schwere Schuld gefallen war mit Bathseba. Und dieser Psalm 51 fängt an mit Gott sei mir gnädig. nach deiner Güte. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist vor mir. An dir habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Dieses Gebet hat dieser Zöllner gebetet. Und nun spricht ihn Jesus gerecht. In diesem Psalm 51, da heißt es, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und dieses Wort schaffen ist dasselbe Wort, was im 1. Mose 1 für die Schöpfung Gottes gebraucht wird. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieses Wort ist wirklich im Alten Testament reserviert für das Schöpfungshandeln Gottes. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Hier heißt es, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gott spricht, sei rein und er wird rein. Das heißt Rechtfertigung. Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Jesus hat ihn nicht nur gerecht gesprochen, er hat ihn durch sein Allmachtswort auch gerecht gemacht. Ich will ein Wort von Martin Luther zitieren. Wir sind ja im Lutherjahr dieses Jahr. Gott rechtfertigt den Sünder um Christi willen, indem er im Sünderglauben, also den rettenden Glauben, schafft. Da ist genau dieses Wort. Gott schafft diesen rettenden Glauben im Sünder. Und dann ist er gerechtfertigt und geht nach Hause. Und das hat Folgen. Ein Kapitel später lesen wir die Geschichte von Zachäus. Vielleicht ist das schon darauf hin. Der Zachäus war ja auch so einer von der Sorte. So ein kleiner Typ, der ist auf den Baum hoch. Und Jesus lädt sich in sein Haus ein. Und er sagt, ich muss heute in dein Haus einkehren, du Zöllner. Muss spielt eine ganz große Rolle. Musste nicht Christus dieses leiden? Das ist das, dieses göttliche Muss, dieser Heilswille Gottes. Und heute, wir haben Weihnachten, ist noch nicht so lange her, euch ist heute der Heiland geboren. Und dann erlebt dieser Zöllner die Nähe Jesu, erfährt neues Leben und dann sprach Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, wieder heute. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Immer dieses Heute. Und was hat er gemacht? Er hat die Hälfte von seinem Besitz den Armen gegeben und wenn er es betrogen hat, vierfach zurück. Ich glaube, dieser Zöllner, der ist anders aus dem Tempel heim, als er hingekommen ist. Das hat tiefgreifende Folgen gehabt. Jesus spricht gerecht und er macht gerecht. Und dann werden neue Menschen daraus. Und jetzt kommt das dritte Merkwürdige. Jetzt müsst ihr mal ganz gut aufpassen. Ich bitte noch mal um volle Aufmerksamkeit. Der dritte Punkt ist nicht mehr so lang, aber er ist sehr wichtig. Jesus erzählt das Gleichnis nicht einer Gruppe von Verbrechern. Ich glaube, wenn Jesus auf einer Zöllnerversammlung gesprochen hätte, hätte er noch mal andere Sachen gesagt. Jesus erzählt es frommen Leuten, also uns. Wir sind ja auch fromm, wir sind keine Pharisäer, aber wir sind auch Menschen, die fromm leben wollen. Das ist ja auch was Gutes. Aber die in der Gefahr stehen, sich über andere zu erheben. Er erzählt es uns oder er erzählt es mir. Nein, wir sind keine Partytypen, wir hören auch kein Black Metal, wir gehen auch nicht auf Demos und schmeißen Steine in die Scheiben rein. Unsere Gefahr ist wo ganz anders. Es ist der Hochmut. Aber wir wollen doch nicht, dass der Hochmut in unserem Leben wie bei der Pilzpfanne alles bitter macht. Jetzt ist die Frage, wie kann ich da hinkommen, dass in meinem Leben dieser Hochmut zumindest erkannt wird und wieder rausgeschmissen wird? Weil der kommt ja immer wieder. Und das hat Jesus gesagt in Vers 14. Und das ist das dritte Merkwürdige, dass Jesus aus diesem Gleichnis noch eine Lehre zieht. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Kann man sagen, nanu, sich selbst erniedrigt, wie soll ich das denn machen? Soll ich mich jetzt abends vor den Spiegel stellen und sagen, du bist nichts, du kannst nichts, du bist ein Lump? Also wenn ihr das macht, werdet ihr bestimmt sehr unglückliche Christen. Ich meine sowieso, es wäre ein Problem unter Christen, dass viele von sich so denken und darum auch nie glücklich werden. Sie denken nicht, ich bin ein Königskind von Jesus Christus als Bruder und Freund angenommen, Gott ist mein Vater, sondern viele denken, ich bin nichts, ich kann nichts und es wird nichts. Na nun, steht das nicht hier in diesem Vers? Ich glaube nicht. Und jetzt lasst mich noch das noch kurz ausführen. Ich glaube, der Schlüssel zu einem richtigen Verhältnis auch zu unseren Nächsten, die wir verachten, ist Selbsterkenntnis und Dankbarkeit. Denn wer sich selbst erniedrigt, jetzt erniedrigen wir uns mal, ich mache jetzt einfach mal ein, könnt ihr mitmachen, in Gedanken natürlich. Stellen wir uns mal einen Verbrecher vor, der jetzt im Gefängnis sitzt. Wir haben jetzt ja gerade wieder in den Nachrichten, war wieder so furchtbar, da hat ein 19-Jähriger ein Kind umgebracht, weil er frustriert war. Und dann noch ein 22. Wenn ich das lese, denke ich immer, Gott sei Dank, dass ich nicht bin wie der. Aber stellen wir uns mal auf die Stufe mit solchen Menschen. Wer sich selbst erniedrigt, erniedrigen wir uns mal. Stellen wir uns mal auf die, oder versuchen wir es mal. Und stellen uns die Frage, was unterscheidet mich eigentlich von solchen Leuten? Jetzt könnte man sagen, mich unterscheidet, dass ich ein besserer Mensch bin als der, weil ich käme nie auf die Idee, 9-Jährigen umzubringen. Das stimmt. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Was ist denn der Grund dafür, dass wir das nicht tun? Ist es, weil wir besser sind? Ich glaube, es ist die Gnade und die Bewahrung Gottes. Ich hatte ein gutes Elternhaus. Ich mache das jetzt mal für mich, ihr könnt das für euch machen. Warum habe ich noch nie ein Verbrechen begangen? Zumindest ist mir keins bewusst. Weil ich besser bin? Ich hatte ein gutes Elternhaus. Ich hatte behütete Verhältnisse. Ich bin in stabilen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ich glaube, was ein Krieg, die Gesellschaft und die Menschen verroht, das können wir uns heute, vielleicht die ganz Alten noch, aber die Jungen, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Mir ist mal aufgefallen, dass nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, so viele politische Morde passiert sind. Und vorher, obwohl die Leute auch unzufrieden waren, nicht. Was ist passiert? 4 Jahre Verrohung an der Front. Ich bin in stabilen politischen, gesellschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ich hatte Bildung, ich hatte Schulausbildung, ich habe viele Instrumente lernen dürfen, darf mich bei der Feuerwehr engagieren, habe sogar 2 Studiengänge machen dürfen. Das ist eine Bewahrung und eine Gnade Gottes sondergleichen. Und ein voller Bauch macht ja keine Revolution. Umgekehrt, ich glaube, wenn uns das wegfallen würde, dann würden wir uns wundern, was in unserem Herzen alles ist. Wenn Gott diese Bewahrung einmal wegnimmt, was dann passiert? Es war vor 15 Jahren diese furchtbaren Bilder aus dem Irak mit den amerikanischen Soldaten. Und dann wurde immer gefragt, wie kann das denn sein? Die kennen wir doch, der zuständige General, das ist ein lieber Familienvater, der geht sogar in eine Gemeinde. Und dann sind auf einmal alle Hemmungen weg. Das ist die Bewahrung weggenommen und auf einmal kommt heraus, was im Menschen ist. Die Bibel und auch die Reformation waren der Ansicht, und ich weiß, dass es heute nicht aktuell ist, sowas zu sagen, dass der Mensch radikal in seinem Innersten böse ist und zum Bösen ständig neigt, wie es in unserer Kirchenordnung heißt. Und der einzige Grund, warum wir hier nicht in der Hölle leben, ist, weil Gott so viel Bewahrung und Gnade in unsere Welt hineingegeben hat. Und ich glaube, wenn man das sich einmal nur gedanklich klar macht, dann kann man einfach nicht mehr hochmütig über anderen sein, sondern wenn ich solche Nachrichten lese, wie jetzt gerade die Tage, dann erschrecke ich, welche Möglichkeiten im Menschen drin sind, dass ein 19-Jähriger einen 9-Jährigen kaltblütig umbringen kann. Dann danke ich Gott, dass er mich davor bewahrt hat. Und dann, ich glaube, dann ist das Wort erfüllt. Wer sich selbst erniedrigt, wer sich so sieht, der wird erhöht werden. Ich bin genauso ein Sünder Und Jesus erhöht die Sünder aus dem Staub und macht aus ihnen Gottes Kinder. Wir können durch Dank für Bewahrung den Geist des Hochmuts vor die Tür schmeißen, habe ich mal so gesagt. Also wenn du merkst, du verachtest andere, geh diesen Gedankenweg und du wirst nicht mehr hochmütig, sondern dankbar sein. Und dann kommt Freude ins Leben. Dann können wir auch fröhlich unseren Weg gehen. Dann brauchen wir nicht auf den Teppich kriechen und sagen, ich bin nichts, ich kann nichts. Dann kann ich sagen, ich bin ein Gotteskind, ich bin reich beschenkt. Ich habe einen Vater im Himmel, der mir so viel Gutes im Leben gegeben hat. Danke. Und das stimmt, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Was ein Schatz an diesen alten Kirchenliedern. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen. Ich habe mir ein Lied gewünscht, das jetzt genau passt. Das ist das Lied O Gnade Gottes, wunderbar.